Postels Stimmen, der SMMP-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Postels Stimmen, dem Podcast von SMMP, wo wir den Menschen, die hier arbeiten, eine Stimme geben. Heute geht es um ein sehr brisantes Thema, gesellschaftlich relevant, wichtig für unsere Gesellschaft und doch wird selten darüber gesprochen. Es geht um Menschen, die plötzlich vielleicht überfordert sind mit ihrem Leben durch Zuwachs einer kleinen Familie und irgendwo Hilfestellung brauchen oder vielleicht auch suchen. Zu diesem Thema habe ich heute hier Carina Schröer. Ich danke dir, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch und vor allem möchte ich als erstes einmal über das Schüli-Postel-Haus sprechen. In dem arbeitest du und vielleicht magst du uns einmal sagen, was wir uns unter diesem Haus vorstellen können.
Ja, genau. Das Schüli-Postel-Haus ist hier in Bestwig unsere einzige Jugendhilfeeinrichtung bei SMMP. Wir sind eine Einrichtung mit dem Schwerpunkt der Elternarbeit. Also bei uns leben Mütter und oder Väter mit ihren Kindern. Also wir nehmen auch Väter auf, nicht nur Mütter. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es in der Regel so, dass die Eltern aufgrund von verschiedenen Situationen im häuslichen Umfeld, vielleicht auch Gefährdungen der Kinder, eben nicht in der eigenen Wohnung verbleiben können. Genau, das heißt, das Jugendamt ist dann involviert und das Jugendamt sucht dann gemeinsam mit der Familie einen Platz in einer solchen Einrichtung und das ist dann eben in der Regel der Start bei uns im Haus. Genau.
Es scheint ja ein sehr brisantes Thema zu sein. Sollte ich jetzt irgendwas fragen, wo du nicht richtig darauf antworten darfst, nehme ich das gerne auf, wenn du mir einfach irgendwie ein Zeichen gibst. Ja. Ansonsten würde mich interessieren, wie die Mamas oder Papas zu euch kommen. Mhm. Also kann man einfach an der Tür klopfen und sagen, boah, ich brauche Hilfe? Oder ist es dann eher schon ein fortgeschrittenerer Weg?
Also es ist selten, dass jemand bei uns klopft und sagt, Mensch, hier ist richtig schön, hier möchte ich sein. Also das haben wir tatsächlich selten. Es ist eher so, dass wir schon eher im Zwangskontext sind. Bei Familien, wo Kinder schon älter sind, wo es vielleicht auch schon 2 oder 3 Kinder in der Familie gibt, ist es häufig so, dass das Jugendamt schon über Jahre hinweg in der Familie als Hilfestellung tätig ist, vielleicht durch ambulante Hilfen oder aber eben die Familie schon ein bisschen begleitet. Und wenn es dann dazu kommt, dass im häuslichen Umfeld die Situation nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil es eben durch ganz unterschiedliche Gründe, also es ist gar nicht immer, dass es daran liegt, dass irgendwas Dramatisches passiert ist oder dass irgendwie alles ganz, ganz furchtbar ist. Manchmal sind einfach Situationen im Leben so, dass man eine andere Form der Hilfe braucht. Und dann ist es eben der Zeitpunkt zu schauen, wie kann die Hilfe sein. Und dann ist es eben auch manchmal so, dass eine vollstationäre Einrichtung wie das Schüli-Postel-Haus die einzige Möglichkeit ist, dass Kinder zum Zeitpunkt der Aufnahme bei ihren Eltern verbleiben können. Mhm. So, und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ist es eine total akute Krise, wo man irgendwie nicht mehr viel Spielraum hat, um sich Einrichtungen anzugucken, wo man nicht irgendwie noch rumfährt und schaut, ach, die Einrichtung ist toll, die ist auch toll, naja, wo wollen sie hin? Das wäre wünschenswert, ist aber gar nicht mal so sehr bei uns der Fokus. Das haben wir auch, aber eben nicht ganz so häufig. Meistens nehmen wir die Familien in Akutsituationen auf. Dann wissen wir nicht so recht, wer kommt und was da auf uns zukommt, aber die Familien wissen das eben auch nicht. Also die Familien werden aus ihrem häuslichen Umfeld gerissen, sage ich mal, aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Umfeld und werden dann mit Sack und Pack im Prinzip zu uns gebracht. Also die wenigsten schreien Juhu, wenn sie bei uns einziehen. Das muss man einfach sagen, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Es klingt auf alle Fälle spannend nach so einem Überraschungspaket.
Ja.
Stelle ich mir jetzt auch die Frage, ob das auch immer so funktioniert. Also das können wir aber gleich eben noch vielleicht beantworten. Ob auch manchmal vielleicht nach kurzer Zeit jemand feststellt, boah, das ist ja nicht mein Medium. Eben hatte ich noch die Frage, wie ich mir das vielleicht in eurem Haus vorstellen muss. Hat da die Familie ein Zimmer oder hat die wie eine kleine Wohnung in eurem Haus und dann gibt es nur Gemeinschaftsräume oder wie groß ist es überhaupt? Also wie viele können bei euch Platz finden?
Genau, bei uns finden bis zu 30 Menschen Platz. Ich sage bewusst 30 Menschen, weil wir einfach dann variieren können. Also wir können 15 Mütter oder Väter mit 15 Kindern aufnehmen. Wir können aber auch durchaus Familiensysteme aufnehmen. Also Mama, Papa, Kind, Kinder. Also da sind wir ganz, ganz flexibel, weil wir eben unterschiedliche Wohnformen bei uns im Hause haben. Also wir haben ein großes Haus und unterschiedliche Apartmentformen. Es ist immer so, dass wir ein Elternschlafzimmer haben, ein Kinderzimmer und ein Badezimmer. So, also es ist immer eine kleine Mini-Wohneinheit. Und dann haben wir aber eben auch noch, kurz überlegen, drei größere Möglichkeiten, wo wir eben Familien unterbringen, wo einfach nochmal weitere Kinderzimmer zu dieser Wohneinheit gehören. Und zu diesen, ich sag mal, großen Wohneinheiten hätten wir dann auch noch jeweils eine kleine Küche, die wir aber bei Einzug in der Regel erstmal außen vor lassen. Das heißt, wir haben immer diese kleine Apartmentform und dann eben die Grundversorgung eben durch das Gruppensetting. Also wir haben Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftswohnräume, Aufenthaltsräume, genau.
Ja. Okay, dann jetzt würde ich einmal die Frage von vorhin nochmal stellen. Gab es mal, wenn du das sagen darfst, eine Situation, wo entweder ihr für euch auch gesagt habt, boah, das Überraschungspaket überfordert uns jetzt auch oder das passt irgendwie nicht, wir finden keinen Weg zueinander. Oder auch von Seiten der Familie, die sagt, ich kann mich hier irgendwie nicht so öffnen, sehe mich hier falsch?
Ja, also erstmal hat die Familie grundsätzlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht. Dann muss es natürlich, geschaut werden, was heißt das dann? Also welche Konsequenz, welche Alternativen gibt es? Also da muss man dann eben schauen, wenn die Familie uns lässt, schauen wir da gemeinsam. Ansonsten ist aber eben das Jugendamt als Kostenträger und auch als Fallführung dann eben gefragt, mit zu entscheiden, welchen Weg es dann alternativ geben kann. Es ist schon so, dass wenn wir Anfragen bekommen, mit Informationen, wo ich sage, das kriegen wir nicht gestemmt, dann sage ich das. Also auch das hat was mit Qualität zu tun. Hilfen dann abzulehnen, wenn wir oder wenn ich weiß, wir tun der Family gar keinen Gefallen, weil wir das nicht leisten können. Also dann sind wir da auch ehrlich und sagen, das funktioniert nicht. Also weil, weiß ich nicht. Ich will auch gerade kein Beispiel ein, warum das so ist, weil erstmal glaube ich schon, dass jeder da auch die Chance und die Möglichkeit haben sollte, so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Familie mit 6 Kindern, so, die würde ich einfach nicht unterkriegen, zum Beispiel. Da müsste ich sagen, liebes Jugendamt, es tut mir leid, aber da kann ich aufgrund der räumlichen Kapazitäten Ihnen überhaupt gar kein Angebot machen, weil es einfach unfair wäre. So, dann wären die Lebensbedingungen einfach nicht gut.
Ja.
So, das zum Beispiel, genau.
Dann seid ihr auf alle Fälle ehrlich in eurem Tun. Und versucht nicht einfach irgendwie, also es wäre auch nett, wenn man sagt, es versucht einfach immer jemand irgendwie zu helfen, aber wenn man ehrlich auch zu sich selber immer sagen kann, boah, das schaffen wir jetzt hier wirklich nicht, dann gibt es mit Sicherheit woanders einen guten Platz dann für.
Ja, also wir arbeiten mit Menschen, die darauf angewiesen sind, dass wir unsere Arbeit sehr gewissenhaft und auch gut tun. Und da ist Ehrlichkeit das A und O. Ja. Wie geht's um Lebensläufe? Also es wäre ja verrückt, wenn wir damit irgendwie leichtfertig umgehen würden. Ja.
Darfst du uns denn einen groben Rahmen geben, dass wir uns vorstellen können, wann diese Familien zu euch kommen müssen?
Ja, also es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Gründe, warum Familien bei uns angefragt werden. Eins gemeinsam ist eben immer die Sorge nach dem Kindeswohl. Das vereint alle Hilfen, die wir haben, entweder weil es eben akute Kindeswohlgefährdungen gibt, die nicht im häuslichen Umfeld abzuwenden sind, oder aber weil es Kindeswohlgefährdungen deutlich zu erwarten gibt. Also wir haben zum Beispiel häufig den Anruf, dass dann eine Mutter entbindet und das Krankenhaus dann schon eine Meldung beim Jugendamt macht und sagt, boah, wir können die gar nicht gut entlassen, wir haben da echt Bauchweh, die Versorgung klappt nicht gut. So, dann hat das Jugendamt gar nicht so ganz viele andere Möglichkeiten, als erstmal mit der Familie zu sprechen und zu gucken, wollen wir nicht erstmal so einen guten Start in einer Mucki eben wagen, um dann zu schauen, was brauchen sie denn tatsächlich? Und also das wäre so eine klassische und auch wünschenswerte Aufnahme für uns, einfach weil wir dann ganz viel gemeinsam eben auch erarbeiten können. Wir haben aber auch Situationen, wo vielleicht das häusliche Umfeld einfach ja, nicht mehr passend ist, dass die Wohnung in einem ganz, ganz desolaten Zustand vielleicht auch ist, wo ein Kind eben nicht verbleiben kann und es dann einen anderen Wohnort gibt. Und in der Regel kommen dann auch erzieherische Themen dazu. Genau. Ja. Oder aber, dass Eltern selber psychisch sehr, sehr instabil sind, vielleicht auch Erkrankungen haben, die erstmal medikamentös eingestellt werden müssen, die vielleicht auch eine therapeutische Anbindung benötigen, aber natürlich auch ihre Elternrolle ausüben wollen. So, genau. Suchterkrankungen sind auch nicht so ganz, ganz selten bei uns. Da schauen wir eben, dass wir keine akut konsumierenden Eltern aufnehmen, einfach zum Schutze aller. Wenn aber Eltern in der Substitution sind, wenn eine Entgiftung passiert ist, dann können wir durchaus miteinander arbeiten. Ja.
Du sagtest gerade, wenn man die Elternrolle noch ausüben möchte und dann auch erzieherische Maßnahmen sind, dann stelle ich mir jetzt die Frage, wenn jetzt so eine junge Familie bei euch ist und ihr ja denen eigentlich nur einen Rahmen geben müsst, das muss ja aber trotzdem irgendwie funktionieren. ihr seid jetzt aber auch nicht die Mama. wie hilft man, ohne zu bevormunden?
Mhm. Also es geht bei uns im Hause immer darum, die Eltern zu befähigen. Und wir möchten Entlastung durch Befähigung schaffen. Das ist, also klassisches Beispiel ist, wir sitzen beim Abendbrot, wir essen ja gemeinschaftlich und ein Baby, nennen wir sie Maya. Maya ist 3 Monate alt und liegt im Beistellbett, ist gerade am Schlafen, alle essen gemütlich und die Mama, die jetzt gerade mit der Maya bei uns lebt, freut sich, boah, endlich in Ruhe essen. So. Dann wird Maya wach. Maya fängt an zu weinen. Jetzt ist so der erste Impuls eines jeden Menschen zu sagen, oh, warten Sie, essen Sie in Ruhe auf, ich kümmere mich, ich mache das. Ja, wir tun das nicht. Wir tun das nicht, weil wir schrecklich gemein sind oder weil wir faul sind oder irgendwas anderes, sondern wir tun das nicht, weil wir die Mama in ihrer Mutterrolle stärken wollen. Also die Mama lernt so, dass sie in ihre Selbstwirksamkeit kommt. Die Mama lernt, ich kann mein Kind beruhigen. Die Mama lernt, Feinzeichen ihres Kindes zu erkennen und dann eben Bedürfnisse auch zu stillen. Und das Kind wiederum lernt, die Mama weiß, was ich brauche und die kümmert sich gut um mich. Also ne, quasi Basis von Bindungsverhalten im Alltag. So. Und das Ganze tun wir dann eben, indem wir anleiten. Also, ne, liebe Mama, irgendwie ihre Tochter ist gerade wach geworden. Mensch, wollen Sie die Maya nicht mal aus dem Bettchen nehmen? Wann hat sie denn eigentlich zuletzt gegessen? So. Also wir versuchen dann einfach gemeinsam so ein paar die Feinzeichen abzufragen, wenn die Mama da einfach Unterstützung braucht. Und dadurch lernen sich Eltern und Kinder eben zunehmend besser kennen und kommen aber eben auch in ihre Selbstwirksamkeit. Und letzten Endes ist jede Alltagssituation eine Lernsituation, in der wir coachen können, in der wir anleiten können. Und das größte Kompliment ist eigentlich, wenn Eltern sagen, boah, ich habe gar keine Hilfe gekriegt. Dann denke ich immer, ja, super, super, genau so soll es sein. Das heißt, dann hat unsere Idee von Hilfestellung auch funktioniert. Genau, ja. Also geht es sehr viel um Anleitung, sehr viel um Coaching, sehr viel darum, die Eltern ins Tun zu bekommen und dadurch dann eben auch die Entlastung herzustellen, weil sie dann eben ja, schwierige Situationen beim dritten, vierten Mal dann vielleicht auch alleine hinkriegen. Genau.
Wenn ihr da jetzt dann immer mit dabei seid, also auch solche Situationen oder Alltagssituationen wirklich begleitet, stelle ich mir das oder muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr dann mit euren Familien, mit den Bewohnern auf Augenhöhe lebt? Also sagt man das dann freundschaftlich irgendwie so? Sag mal, ne, deine Kleine.
Ja, also erstmal sitzen wir bei uns alle Eltern, auch unabhängig von Alter. Also ob es jetzt die 14- oder 15-jährige Mutter ist oder aber die 45-jährige, wir sitzen uns. Also erstmal Das haben wir irgendwann so entschieden, dass wir das tun, um eben auch deutlich zu machen, wir nehmen sie in ihrer Elternrolle wahr und nicht vielleicht in der 15-jährigen Teenie-Phase oder so, sondern eben in der Elternrolle, in der Mutterrolle, in der Vaterrolle. Und wir versuchen natürlich, das Ganze auf Augenhöhe und im guten Miteinander zu tun, wobei man natürlich einfach alleine durch das System klar hat, dass es dann ein Gefälle gibt. So, das versuchen wir im Alltag natürlich immer abzubauen und gar nicht spürbar zu machen. Aber letzten Endes wäre es gelogen zu sagen, das klappt ja alles total super und auf Augenhöhe. Es gibt immer Situationen, wo man dann doch irgendwann sagen muss, so, wenn Sie es jetzt nicht tun, dann übernehme ich. Ne? Also, weil einfach natürlich das Kindeswohl langfristig und dauerhaft gesichert sein muss. So, wenn die Mama irgendwie dreimal sagt, ich mache die Flasche jetzt nicht, dann haben wir nicht so ganz viel Spielraum, dann müssen wir sie machen. So. Und dann tun wir das auch. Ne? Also wir greifen immer dann ein und übernehmen, wenn entweder die Mutter darum bittet oder aber tatsächlich, dass das Kindeswohl sonst nicht gut gesichert sein kann. Ja.
Okay, neben den Momenten, wo es vielleicht nicht so gut läuft, gibt es ja bestimmt viele Momente, wo es vielleicht richtig gut läuft.
Ja.
Magst du oder darfst du einen Moment vielleicht mit uns teilen, der dir in Erinnerung geblieben ist, der besonders war?
Da gibt es ganz, ganz viele. Also es fängt eigentlich an, wenn wir schwangere Mütter aufnehmen und vielleicht sogar die Geburt begleiten. Das ist natürlich was super, super Besonderes und immer ein kleines Wunder, wenn man da die Ehre hat, irgendwie auch in der Begleitung sein zu können. Und dann sind es tatsächlich die ganzen vielen Dinge im Alltag. Also wenn vielleicht die Trotzphase vom Vierjährigen, die einfach super anstrengend ist, auch für Eltern, die nicht bei uns in der Einrichtung leben, wenn es irgendwie die Eltern plötzlich gut alleine lösen können, wenn sie Handlungsstrategien entwickelt haben, wo sie die Dinge, die wir irgendwie über Ewigkeiten eingeübt haben, umsetzen können, ohne dass jemand daneben steht und sagt, ah, versuchen Sie nochmal oder haben Sie schon, dann sind es schon echt richtig, richtig gute Momente. Aber auch wenn Hilfen enden, so die Frage nach, was ist denn, oder wie endet denn eine Hilfe, ne? Kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. da gibt es einfach unterschiedliche Dinge, die mich immer wieder berühren. Aber auch wenn Hilfen beendet sind und Eltern dann doch nochmal anrufen und sagen, Mensch, ich wollte nur nochmal sagen, ich habe gerade einen neuen Job oder also einfach mit uns in Kontakt bleiben. Das macht einfach deutlich, dass egal wie Hilfen auch enden, alle irgendwie was mitnehmen. Hm. Und das ist etwas, was mich immer sehr berührt. Also wir haben manchmal Eltern, die das erste Mal in ihrem Leben die Erfahrung machen, dass da Menschen sind, die es so richtig in echt gut mit ihnen meinen. Und die verlässlich sind, die ihr Wort halten. Das heißt ja und nein heißt aber unglücklicherweise dann eben auch wirklich nein. Das ist schon, das macht was. So, ne? Wenn man dann feststellt, Mensch, wir waren richtig, richtig wichtige Stelle im Leben dieser Menschen. Ja.
Genau. Ja, das glaube ich dir. Und tatsächlich, ja, die Frage, was ist, wenn das so endet, die habe ich mir auch gestellt. Und zwar unter dem Aspekt, unsere Arbeit wird ja irgendwie immer gemessen. Also jede Arbeit wird gemessen. Ne? Sei es, du bist an irgendeinem Förderband, dann musst du am Ende natürlich deines Tages Summe X irgendwie produziert haben oder irgendwas. Aber wie misst man eure Arbeit? Also da gibt es doch keine... Es gibt wahrscheinlich eine Erfolgsquote, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, boah, mein Erfolg ist, dass ich hier alle Familien im Jahr positiv rausgebracht habe. Also das wäre ein super Erfolg, aber...
Ich glaube, dass Erfolg relativ ist. Also das ist sicherlich auch eine Frage, die wir uns im Team immer mal wieder stellen und überlegen, Mensch, was ist denn eigentlich Erfolg bei uns? Was heißt denn für uns, das ist eine erfolgreiche Hilfe, eine erfolgreiche Maßnahme und was muss passieren, damit wir sagen können, boah, richtig gut. So. Das eine ist natürlich, wenn wir Eltern so weit befähigen konnten und in Entwicklung bringen konnten, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern ausziehen konnten, in eine eigene Wohnung und vielleicht mit einer ambulanten Hilfe weiter ins Leben starten können. Das ist sicherlich was ganz unumstritten als Erfolg zu verbuchen ist. Ja. Aber für uns ist es eben auch Erfolg, wenn wir Kinder und aber auch ihre Eltern an Orten wissen, wo sie in Sicherheit sind, wo es ihnen gut geht, wo sie heilen können, wo sie nachnähren können und wo sie wachsen können. Also manchmal ist es dann eben auch der Weg, dass Kinder in Bereitschaftspflegefamilien oder in Kinderwohngruppen untergebracht werden und die Eltern ihre eigenen Themen erstmal bearbeiten. Also auch das ist Erfolg, wenn Eltern diesen Weg gut mitgehen können, weil sie vielleicht feststellen, eigentlich brauche ich gerade was ganz, ganz anderes, um für mein Kind so da zu sein, wie ich das möchte. Und vielleicht muss ich als Mama oder als Papa erstmal selber in therapeutische Behandlung. Vielleicht brauche ich noch einen Klinikaufenthalt. Vielleicht muss ich mich nochmal ganz anderen Themen stellen, bevor ich in meine Elternrolle zurück kann oder meine Elternrolle so ausführen kann, wie mein Kind es braucht. Und auch das ist tatsächlich aus meiner Sicht Erfolg. Also dann haben wir Eltern und Kinder an Orten, getrennt voneinander, aber sicherlich auch mit Besuchskontakten und voneinander wissen, aber eben ja, an Orten, wo sie unabhängig voneinander sich entwickeln können und dürfen. Mhm. Und ob es dann wieder eine Zurückführung, eine Zusammenführung gibt, perspektivisch, das kann ja sein, das ist nicht ausgeschlossen. Also genau, manchmal braucht es aber eben nochmal 1 bis 3 Zwischenschritte, bevor dann der Weg zurück wieder gehen kann.
Also kann auch ein Weg sein, dass sich das Kind unabhängig von den Eltern entwickelt, also den Weg alleine bestreitet quasi und das dann im besten Fall die Lösung ist?
Das kann bei uns passieren, ja. Und manchmal gehen Eltern mit und entscheiden das für ihr Kind, dass dieser Weg gut ist. Und manchmal gibt es aber eben auch die Situation, dass wir Gefährdungssituationen haben, die einfach nicht abzuwenden sind, weil vielleicht die Einsicht nicht da ist, weil vielleicht auch ganz unterschiedliche Gründe auf Elternseite da sind, zu sagen, nee, ich möchte keine Hilfe, ich möchte die Tipps nicht, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Dann ist das erstmal die Entscheidung der Eltern und dann muss aber vielleicht ein Familiengericht entscheiden, wie es weitergehen kann. Und dann kann es eben auch sein, dass Kinder und Eltern getrennt voneinander leben, ohne dass die Eltern das gut finden. Also das kann eben auch passieren und wir versuchen den Weg eigentlich immer mit den Familien so zu bestreiten, dass es im Einvernehmen funktioniert, aber manchmal entscheidet das dann eben jemand Drittes. Ja.
So, jetzt ist das ja wirklich ein Thema, ich finde, das ist sehr brisant. Mhm. Also da spricht man jetzt vielleicht auch nicht mal eben abends darüber, dass man am Rand des Wahnsinns steht und nicht mehr weiß, wohin mit seinem Leben oder irgendwas. Aber es ist auch ein Punkt, wo vielleicht die Gesellschaft zum Teil wegblickt, schnell vorurteilt. Man mag vielleicht solche Eltern ja auch schon mal irgendwo im Einkaufsladen gesehen haben und denkt sich, boah, mein Gott, ne? Hat die jetzt ihr Kind wieder nicht im Griff oder solche Sachen? Also ich bin auch Mutter, das ist auch ein Satz, vor dem ich wahrscheinlich Respekt habe, dass das andere Leute mal denken. Und wir wissen alle, ein Kind ist auch ein eigener Kopf, also man hat das vielleicht nicht immer im Griff. Aber begegnen dir auch solche Vorurteile in deiner Arbeit, also in der Arbeit vielleicht nicht mit den Eltern, ne, aber mit dem Umfeld hier herum in Bestwig oder mit Ämtern oder?
Ja, also wir sind ja schon eine Einrichtung, die über viele, viele Jahre hier in Bestwig verortet ist und ich glaube, dass es so hier im Umfeld auch akzeptiert ist. Das hoffe ich zumindest sehr, aber mir ist auch noch nichts anderes über den Weg gelaufen, also zumindest, ich sage mal, in der Nachbarschaft oder so, dass das funktioniert gut. Was natürlich immer mal wieder schwierig ist, sind bei Auszügen Wohnungsangelegenheiten. Aber das geht, glaube ich, einfach sehr, sehr vielen Menschen so. Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, die in der Regel auch dann vom Jobcenter im Anschluss dann bezahlt wird oder eben vom Sozialamt, je nachdem. Das ist einfach schwierig. Also Wohnungssuche ist ein großes, großes Thema, wo ich aber gar nicht unbedingt jetzt darauf pochen würde, dass das zwingend nur unsere Familien betrifft, sondern ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein grundsätzliches Thema, was uns auch immer wieder so ein bisschen aufstößt, sind so zum Beispiel Kita-Plätze. Also gar nicht mal, weil unsere Eltern sind, sondern weil es eben auch nicht klar ist, wie lange denn so eine Hilfe dauert. Also das ist, wenn ich ein Kind in der Kita anmelde, dann plant eine Kita in der Regel mit so, das Kind ist 3 Jahre alt, 3 Jahre bleibt es jetzt hier. Also das hat eine andere Verlässlichkeit als das, was wir als Einrichtung hier und da bieten können. Einfach, weil der Hilfeverlauf ja gar nicht klar ist. Und wir schon versuchen, Hilfen so lang wie nötig, aber eben auch so kurz wie möglich zu halten. Wir sind kein dauerhafter Lebensort. Wir machen keine Beheimatung, sondern wir sind ein Zwischenstück im Leben, wo bestenfalls ganz viel Entwicklung passiert. Aber wir möchten die Eltern dann ja auch zurück ins normale gesellschaftliche Leben bringen und wieder Teilhabe an Gesellschaft ermöglichen. Und das ist dann schon schwierig, gerade so mit den ganzen Ämtern irgendwie zu gucken. Und da haben unsere Eltern einfach häufig auch echt Schwierigkeiten mit Anträgen und. Und da immer Hilfesettings zu finden, das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Ja.
Das glaube ich. Und die Hilfe ist ja auch nicht planbar, wann. Also, na, ich stelle mir jetzt vor, meine Tochter, die geht in die Kita, die hat natürlich ihren Monat X, wo die dann da rein konnte. Genau. Aber ihr sagt ja jetzt nicht, also wir nehmen aber hier erst ab August auf, weil dann könnten wir auch vielleicht das mit dem Kita-Platz hinkriegen, sondern genau. Das muss ja mittendrin auch irgendwie funktionieren, ja. Im besten Fall.
Genau, und das ist tatsächlich ein Problem, dadurch, dass wir Unterjährige immer wieder Aufnahmen haben und wir dann schauen müssen, so, was braucht denn eigentlich das Kind an Förderung, was können wir im Haus tun? Und manchmal ist aber so eine Institution wie Kita einfach für ein vierjähriges Kind wirklich, wirklich auch wichtig. Und da können wir im Haus ganz, ganz viel drum herum machen, aber das normale Leben ist dann eben auch Kita. So. Ja. Und dann ist es aber eben für die Kitas häufig schwierig, unterjährig aufzunehmen. Genau, was ich auch nachvollziehen kann. Also das ist völlig logisch und klar, einfach ein ganz anderes System, aber das macht es in unserer Arbeit manchmal ein bisschen schwieriger.
Das glaube ich auch, da wir auch so alle systemgesteuert sind und alles irgendwie immer so seinen straighten Plan hat, kreuzt ihr dann da plötzlich.
Ja, Menschen kreuzen Pläne, das ist so. Ja.
Ja. Gibt es denn etwas, was du dir vielleicht von unserer Gesellschaft wünschen würdest, wie man mit so einem brisanten Thema mit dem Umfeld umgehen kann?
Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass Eltern gute Eltern sein wollen. Also alle Eltern, die bei uns leben, die trotz wirklich auch schwieriger Situationen manchmal zu uns kommen, möchten gute Eltern sein. Und das, glaube ich, ist etwas, was super wichtig ist, erstmal anzuerkennen. Die eigene Lebensleistung unserer Eltern. Also die haben ganz, ganz viel geschafft, um es bis hierher zu schaffen. Und häufig sind die eigenen Biografien der Eltern geprägt von Gewalt, von Missbrauch, von Drogenkonsum, vielleicht auch im eigenen häuslichen Umfeld der Eltern. Also das ist ja nichts, keiner steht morgens auf und denkt sich, so, ab heute mache ich mal alles irgendwie ein bisschen schräg. Also das passiert ja nicht, sondern das entwickelt sich. Und die Eltern, die bei uns leben, die wollen gute Eltern sein. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach super wichtig ist, das anzuerkennen und festzustellen, da gibt es Bedarfe und ja, wir können gut schauen, wir können neue Handlungsstrategien, wir können Erziehungskompetenzen uns nochmal anschauen, wir können vielleicht das Portfolio an Handlungsspielraum erweitern. All das ist ja möglich, wenn Eltern mitgehen, wenn Eltern verstanden haben, dass wir ihnen gut wollen. Also wir möchten ja tatsächlich, dass es unseren Eltern gut geht, dass es aber auch den Kindern gut geht. Das ist nun mal unser vorrangiger Auftrag. Und das wünsche ich mir einfach eigentlich auch von der Gesellschaft. Also die Anerkennung von Lebensleistungen, von Eltern, von Menschen, die vielleicht selber unter schwierigen Bedingungen groß geworden sind.
Ja, ich glaube, das würde ich jetzt auch am Ende so stehen lassen. Dass die einfach gute Eltern sein wollen.
Ja, und manchmal fehlt es einfach an den Methodenkoffer und an eigenen guten Erfahrungen. Ja. Und die möchten wir gerne schaffen.
Ja. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, damit ihr eben unterstützen könnt und nicht vorverurteilen oder generell urteilen oder bevormunden.
Naja, wer wären wir, wenn wir das täten? Also, also das steht uns überhaupt gar nicht zu. Und die Dinge, die Familien erleben, bevor sie zu uns kommen, die spielen natürlich mit rein und die versuchen wir auch aufzuarbeiten in einem gewissen Maß, was dann eben Biografiearbeit angeht. Aber wir sind keine therapeutische Einrichtung. Wir sind eine pädagogisch ausgerichtete Einrichtung und wir arbeiten eben auch vorrangig pädagogisch. Und wir gucken dann eben, dass wir Themen, die Therapie bedürfen, auch outsourcen. Und wir uns tatsächlich dann auf den Erziehungsgedanken fokussieren können und eben auf das Kindeswohl. Das geht nun mal eben nicht an den Eltern vorbei. Kinder wollen ihre Eltern, die wollen keine anderen. Die wollen ihre Eltern ein bisschen anders. Das hat mal eine Referentin auf einer Fortbildung gesagt, das fand ich total schön. Kinder wollen keine anderen Eltern, die wollen ihre Eltern anders. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir immer wieder dran ansetzen können. Ja.
Das war Postels Stimmen, der SMMP-Podcast.